lade euch ein, gemeinsam mit mir das Buch der Offenbarung aufzuschlagen. Heute wollen wir gemeinsam die Verse 9 bis 11 lesen und mit Gottes Hilfe auslegen und verstehen. Offenbarung Kapitel 1. Ich lese die Verse 9 bis 11. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und in dem Königtum und im Ausharren in Jesus, war auf der Insel, genannt Patmos, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an des Herrn Tag im Geist, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie die einer Posaune, die sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Versammlungen, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Amen. Das Buch der Offenbarung ist ein Buch des Trostes, liebe Gemeinde. Das Buch der Offenbarung ist ein Buch des Trostes. Es wurde an Gemeinden geschrieben, die unter Bedrängnis lebten. Das Buch der Offenbarung wurde von Johannes aufgeschrieben und wurde an Gemeinden gesendet, die allesamt unter Bedrängnis standen, unter unterschiedlichen Bedrängnissen. Die einen litten unter Verfolgung, die anderen litten unter Irrlehren, die anderen litten unter mangelnder Liebe zu Christus. Aber sie alle hatten eins gemeinsam: Sie lebten unter Bedrängnis und sie brauchten Trost und Hoffnung und Zuversicht. Und all das gab Gott ihnen durch das Buch der Offenbarung. Wir haben bereits in den letzten zwei Bibelstunden gesehen, das Buch der Offenbarung offenbart uns Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner Fülle und in seiner Größe. Und zwar geht es im Buch der Offenbarung um Jesus Christus und um sein kommendes Königreich. Es geht um unseren König und um unseren Erlöser, der sein Blut vergossen hat, der uns liebt, der uns gewaschen hat in seinem Blut und der uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Um ihn geht es, um sein Königreich geht es und um sein Volk geht es im Buch der Offenbarung. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass Johannes an sieben Versammlungen in Asien schreibt. Und wir haben gesehen, dass es sieben reale historische Gemeinden waren, an die Johannes geschrieben hat. Aber wir haben auch gesehen, dass die Zahl sieben die Bedeutung der Vollkommenheit hat, die Bedeutung von etwas Ganzem. Und somit schreibt Johannes nicht nur an sieben historisch reale Gemeinden vor 2000 Jahren, sondern meint mit den sieben Gemeinden das Gemeindezeitalter, jede Gemeinde, die nach diesen sieben auch existierte. Das heißt, dieses Buch der Offenbarung ist nicht nur an diese sieben Gemeinden geschrieben, sondern auch an dich und mich, an uns als Gemeinde in Böbingen oder alle anderen Gemeinden, die Jesus Christus lieben und seinem Wort treu sind. An diese Gemeinden ist das Buch der Offenbarung geschrieben, mit dem Ziel, dass wir Christus erkennen und dadurch getröstet werden und ein Leben, ein standhaftes und ausharrendes Leben für Christus leben. Das ist das Ziel der Offenbarung. Dass wir die Zeichen der Zeit erkennen, in der wir leben. Unsere Häupter emporheben, auf Christus blicken und seine Erscheinung erwarten. Das ist das Ziel mit der Offenbarung. Und die Verse, die wir heute gemeinsam gelesen haben und anschauen wollen, schildern uns und geben uns Informationen über die Situation, über die Begebenheiten, in der Johannes sich befunden hat, als er von Gott das Buch der Offenbarung empfangen hat. Hier haben wir einige Informationen über den Ort. Er befand sich auf der Insel Patmos. Wir wissen auch, wieso er dort war, nämlich aufgrund des Wortes Gottes und des Zeugnisses Christi Jesu willen. Wir werden noch sehen, was es bedeutet. Wir haben hier die Information, was und wie er dort diese Vision oder diese Offenbarung bekommen hat. Er befand sich im Geist und hörte eine laute Stimme. Und dann haben wir auch noch die Informationen, was diese Stimme zu ihm gesagt hat. Das ist die Begebenheit, das sind die Umstände, in denen Johannes sich befand, als Gott übernatürlich gewirkt hat und ihm das Buch der Offenbarung gegeben hat. Und wisst ihr, das Interessante ist, Johannes befand sich genauso wie die sieben Gemeinden, an die er geschrieben hat, in Bedrängnis. Auch er befand sich in schwierigen Umständen. Auch er hat gelitten um des Wortes willen. Und auch er wurde von Christus getröstet, als er allein auf einer Insel war. Begegnete ihm Christus. Und die Vision, die Johannes bekommen hat, die tröstete nicht nur die sieben Gemeinden, sondern ihn selbst. Und wisst ihr, liebe Geschwister, du und ich, jeder von uns persönlich, aber auch wir als Gemeinde, auch wir leben und durchleben Bedrängnisse. Bedrängnisse auf verschiedene Art und Weise. Es kann Krankheit sein, es können Umstände auf der Arbeit sein, private Umstände, in denen wir bedrängt werden, in denen wir versucht werden, in denen wir zur Verzweiflung geführt werden. Aber es kann auch sein, dass wir um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses von Jesus Christus willen Bedrängnis erfahren. Und das Buch der Offenbarung soll uns allesamt trösten. Das Buch der Offenbarung soll uns die Sehnsucht in unseren Herzen wecken, auf Christus zu warten und seine Erscheinung zu erwarten. Und wir wollen heute Abend auf drei Dinge eingehen, die in dieser Beschreibung, in dieser Begebenheit von Johannes mit Jesus herausstechen. Drei Begebenheiten, drei Dinge, die wir betrachten wollen. Erstens wollen wir sehen oder werden wir sehen die Treue von Johannes zu Jesus. Denn weil Johannes seinem Herrn Jesus treu war, war er auf der Insel. Als zweites werden wir sehen die Gemeinschaft zwischen Johannes und Jesus. Jesus begegnete ihm auf dieser Insel und er hatte Gemeinschaft mit Johannes, beziehungsweise Johannes hatte Gemeinschaft mit Christus. Und als drittes werden wir sehen die Sendung von Johannes durch Jesus. Johannes bekommt die Offenbarung und den Auftrag, diese Offenbarung den sieben Gemeinden zu senden. Diese drei Dinge wollen wir jetzt gemeinsam betrachten, um dadurch auch getröstet und ermutigt zu werden an diesem Abend. Zum ersten Punkt, die Treue von Johannes zu Jesus. In Vers 9 heißt es, ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal. Hier kommt es zum dritten Mal vor, dass Johannes sich selbst nennt als Autor dieses Buches. Wir haben letzte Woche schon gesehen, dass es Johannes der Apostel, der Jünger Jesu war, der die Offenbarung empfangen hat. Und er sagt hier, ich, Johannes. Und wir finden in einem anderen Buch der Bibel, nämlich im Buch Daniel, nur noch im Buch Daniel, eine ähnliche Beschreibung, als Daniel immer wieder Visionen bekommen hat von Gott über die Zukunft, wo Daniel sagt, ich, Daniel, habe gesehen, ich, Daniel, habe empfangen. Und damit drückt Johannes und auch Daniel im Alten Testament in gewisser Weise ihre Sprachlosigkeit wieder, ihre Fassungslosigkeit. Ich, Johannes, habe etwas empfangen. Wir finden sowas nicht oft in der Bibel. Seine Verwunderung und seine Unwürdigkeit drückt Johannes mit diesem Ausdruck wieder. Ich, Johannes, habe eine Vision von Gott bekommen. Und er nennt sich hier euer Bruder. Euer Bruder. Johannes stellt sich auf dieselbe Stufe wie die Geschwister in den sieben Gemeinden von Asien. Und wisst ihr, was das Erstaunliche ist? Und jeder von uns, in besonderer Weise die Leiter von Gemeinden, sollten von Johannes hier lernen. Johannes war ein Apostel Jesu, und zwar ein besonderer Apostel Jesu, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Und Johannes war der Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat und der die drei Johannesbriefe geschrieben hat. Und Johannes war der Johannes, der zu diesem Zeitpunkt, als er die Offenbarung geschrieben hat, wahrscheinlich der letzte lebende Jünger Jesu war. Der letzte Jünger, der mit Jesus Gemeinschaft hatte. Johannes hätte allen Grund, stolz zu sein und zu sagen, hey, ich, Johannes, der Apostel Jesu, der letzte von den Aposteln, schreibe euch diesen Brief. Nein. Er sagt, ich, Johannes, euer Bruder. In einer vollkommenen, demütigen Haltung spricht Johannes hier zu den Gemeinden in Asien. Und wisst ihr, ja, Gott hat gewisse Ordnungen der Gemeinde gegeben. Es gibt Älteste und Diakone und Diener und jeder andere in der Gemeinde hat Gaben vom Heiligen Geist bekommen, mit denen man sich einbringen kann. Und Gott hat diese Ordnung gegeben, weil sie notwendig ist. Aber kein Ältester in einer Gemeinde ist höher als der Bruder, dem er dient. Und das können wir hier von Johannes wunderbar sehen und lernen. Er sagt, ich bin Johannes, euer Bruder. Und er sagt hier, euer Mitgenosse oder auch Mitteilhaber. Nun, woran hat Johannes Anteil, was auch die Gemeinden hatten? Er nennt hier drei Dinge. Ich bin euer Bruder und Mitgenosse, Mitteilhaber. Woran? Erstens an der Drangsal, zweitens und am Königtum und drittens und am Ausharren in Jesus. Er identifiziert sich mit den Geschwistern in Asien mit diesen drei Dingen. Ich habe Anteil mit euch gemeinsam in den Drangsalen. Ich habe Anteil mit euch gemeinsam für Christus zu leiden. Das Wort Drangsal bedeutet Not oder auch Bedrängnis, wenn man bedrückt wird, wenn man in gewisser Weise in die Ecke gedrückt wird, in die Enge gedrückt wird. Es bedeutet Angst, also jegliche Form von Versuchung, von Angst, von Bedrängnis. Und er nennt sich hier einen Mitteilhaber mit den Geschwistern dort. Und Johannes erfährt Bedrängnis. Inwiefern oder wo erfährt er Bedrängnis? Er sagt, ich war auf der Insel genannt Patmos. Patmos ist eine kleine Insel in der heutigen Türkei. Und dort befand Johannes sich. Und dort erfuhr Johannes Bedrängnis. Und interessant ist, dass hier in gewisser Weise eine Verheißung von Jesus gegenüber Johannes in Erfüllung geht. Wir erinnern uns, dass die Mutter von Johannes eines Tages zu Jesus kommt und zu ihm sagt, Herr, wäre es möglich, dass Jakobus und Johannes, meine zwei Söhne, eines Tages, wenn du dein Reich aufbauen wirst, einer zu deiner Linken und einer zu deiner Rechten sitzen wird? Und dann fragt Jesus sie, können sie den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und die Jünger sagten, ja, wir können. Und Jesus antwortete dann zu Johannes und zu Jakobus in Matthäus 20, Vers 23, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken. Das ist eine Verheißung. Ihr werdet meinen Kelch trinken. Mit anderen Worten, ihr werdet in gewisser Weise Bedrängnis erfahren, so wie ich sie erfahren habe. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken bestimmt mein Vater im Himmel. Und in gewisser Weise erfährt Johannes hier eine Bedrängnis, die Jesus schon vorausgesagt hat. Und zwar befindet er sich auf der Insel Patmos. Der sagt hier, ich war auf der Insel Patmos. Wir können auch übersetzen, ich wurde auf die Insel Patmos versetzt. Das ist das, was das griechische Wort wiedergibt. Das heißt, Johannes war nicht freiwillig auf der Insel, wie manche Ausleger sagen, dass er dort eine Missionsreise hingemacht hat, um dort die Menschen zu bekehren. Nein, Johannes wurde auf diese Insel hin versetzt. Und zwar um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Weil er Christus treu war und weil er dem Wort Gottes treu war und weil er das Evangelium treu verkündigt hat, wurde er verbannt, versetzt auf eine Insel genannt Patmos. Historiker berichten, dass zu der damaligen Zeit, dass es ganz normal war, vor allem unter dem Kaiser Domitian, zu dieser Zeit hat Johannes höchstwahrscheinlich die Offenbarung geschrieben, dass es ein gängiges Mittel war, wenn man Menschen bestrafen wollte, dass man sie auf eine Insel verbannt hat. Und Johannes befand sich dort auf dieser Insel höchstwahrscheinlich unter keinen guten Umständen. Wenig zu essen, wenig Kleidung, harte Arbeit, beständig unter der Aufsicht von einem römischen Soldaten. Das war sein Zustand. Johannes war nicht auf einer Insel und hat dort Urlaub gemacht oder wollte Leute missionieren, sondern er war dort aufgrund seines Glaubens. Das heißt, Johannes befand sich in Bedrängnis und Drangsal. Und er identifiziert sich hier mit den Gläubigen, an die er schreibt. Ich bin euer Mitteilhaber. Das heißt, die Gemeinden, an die er schreibt, litten genauso unter Drangsal. Auch sie wurden von dem damaligen Kaiser Domitian bedrängt. Auch sie litten aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihrer Treue zum Wort Gottes, aufgrund ihrer Treue zu ihrem Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, damals galt man als Atheist, wenn man sich zum Christentum bekannte. Denn man lehnte alle Götter ab, alle römischen Götter, alle griechischen Götter. Den Kaiserkult lehnte man ab und man sagte, ich glaube nur einem Kyrios, ich glaube nur einem Herrn und das ist mein Herr Jesus Christus. Und aus diesem Grund wurden die Christen damals verfolgt. Und egal was passierte in der Gesellschaft, es wurde immer den Christen in die Schuhe geschoben. Ja, wenn es keinen Regen gab und keine Ernte kam, dann wurde den Christen die Schuld in die Schuhe geschoben, weil sie den Wettergott nicht angebetet haben. Unter Kaiser Nero gab es einen Großbrand in Rom. Und wem wurde die Schuld in die Schuhe geschoben? Den Christen. Und so hasste man und verachtete man die Christen zu der damaligen Zeit aufs Übelste. Und sie litten unter Drangsal. An die Gemeinde in Smyrna, die zweite Gemeinde, schreibt Johannes in Kapitel 2, Vers 9. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Sei getreu bis zum Tod, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Die Gemeinden litten damals auch unter Drangsal. Aber wie wir gehört haben, jede Gemeinde im Zeitalter der Gemeinde leidet unter Drangsal, weil wir dem Wort Gottes treu sind. In einigen Ländern mehr, in den anderen weniger. Aber jeder, der sich treu zu Christus bekennt, erfährt Drangsal. Ist es nicht eine Stelle, die Paulus zu Timotheus sagt, jeder aber, der gottselig leben will, wird Verfolgung erleiden? Das heißt, wenn du dich treu zu Christus bekennst und dich lossagst von den Dingen dieser Welt, dann wirst du automatisch Verfolgung erleiden. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 20, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Auch Paulus lehrt die Gemeinde in Ephesus in Apostelgeschichte 14, Vers 22, dass wir durch viele Trübsal in das Reich Gottes eingehen müssen. Und das Reich Gottes, wir befinden uns jetzt schon im Reich Gottes, aber hier ist gemeint, das zukünftige Reich Gottes, das Christus aufbauen wird. Wir werden durch viele Bedrängnis in dieses Reich hineinkommen müssen. Es ist ein Muss. Wieso? Weil wir anders sind wie die Welt. Weil wir wie ein Geschwür in dieser Welt sind. Weil die Welt unter dem Fluch der Sünde leidet und weil die Welt Gottes Wort nicht ertragen kann. Weil Gottes Wort der Welt ihre Sünde aufzeigt. Und wenn wir treue Nachfolger von Jesus Christus sind, dann werden wir durch unser Leben, aber auch durch unsere Worte, die Sünden von anderen Menschen aufdecken. Und deswegen kann uns die Welt nicht leiden. Aber es wird auch eine zukünftige, große, weltweite Bedrängnis geben. Wir haben gesehen, Johannes litt unter Bedrängnis, die Christen damals litt unter Bedrängnis, auch wir als Christen leiden heute unter Bedrängnis, aber der Prophet Daniel und unser Herr Jesus Christus selbst prophezeien uns, dass am Ende der Tage eine Drangsal über diese Erde kommen wird, wie sie noch nie zuvor auf dieser Erde gewesen ist. Können wir nachlesen? Im Buch Daniel, Kapitel 12, Vers 1 oder Matthäus, Kapitel 24, Vers 21. Eine Drangsal, die kommen wird. Und von dieser Drangsal spricht Johannes auch an die Gemeinde in Sardes in Kapitel 3, ab Vers 10. Dort sagt Johannes zu der Gemeinde, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Das heißt, es kommt eine Stunde, es kommt ein Tag, wo die ganze Erde, jeder Mensch, gläubig oder ungläubig, eine große, große Bedrängnis erfahren wird. Und von dieser Bedrängnis lesen wir dann ab Offenbarung Kapitel 4, wo dann die sieben Siegel geöffnet werden, die sieben Posaunen posaunt werden, die sieben Zornesschalen ausgegossen werden und wo dann eine große Qual auf dieser Erde sein wird. Das wird eine große Bedrängnis sein, die noch in der Zukunft stattfinden wird. Und wir sehen also, als Christen, jeder, der sich dem Wort Gottes und dem Zeugnis von Jesus Christus diese Dinge bezeugt, er wird Bedrängnis erfahren auf dieser Welt. Es war schon immer so, es ist heute so und es wird auch immer so bleiben. Aber Johannes identifiziert sich hier mit den Christen auch in einer anderen Art und Weise. Ich bin euer Mitgenosse in der Drangsal und dem Königtum. Von dem Königtum haben wir schon letzte Woche gesehen. Das ist das Reich Christi, in das wir hineinversetzt wurden. Bei unserer Wiedergeburt wurden wir aus dem Reich des Teufels in das Reich Christi hineinversetzt. Wir sind jetzt Priester Gottes, Könige in dem Königreich Gottes. Und eines Tages wird Jesus Christus dieses Königreich sichtbar aufrichten, wo wir dann mit ihm gemeinsam herrschen werden. Und er zählt sich hier zu diesen Christen in den Gemeinden in Asien und sagt, ich bin mit euch gemeinsam in diesem Königreich von Jesus Christus. Aber auch in dem Ausharren in Jesus. Ausharren in Jesus. Ausharren bedeutet, geduldig zu warten. Geduldig zu warten. In Bedrängnis und Prüfung. Nicht einfach nur zu warten und Däumchen zu drehen, sondern gerade unter Druck, gerade dort, wo es schwierig ist, geduldig zu sein, den Druck auf sich zu nehmen und zu warten auf Jesus Christus. Und liebe Gemeinde, wir können diesen Druck und dieses Ausharren von uns aus selbst nicht schaffen. Vor allen Dingen, wenn wir gefoltert und getötet werden um des Wortes willen, schaffen wir es nicht aus uns heraus auszuharren. Und deswegen sagt Johannes, in dem Ausharren in Jesus, das heißt in der Verbindung mit Jesus können wir ausharren. Durch die Verbindung und Gemeinschaft mit Jesus Christus empfangen wir Kraft, um auszuharren. Jesus lehrt uns in Matthäus 24, Vers 13, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Mit anderen Worten, wenn wir ausharren bis ans Ende, wenn Christus uns hilft, auszuharren bis ans Ende, dann werden wir errettet werden. Dann wird sichtbar, dass unsere Errettung eine echte Errettung, ein echter Glaube war. Und deswegen ermutigt Paulus die Christen in Kolossee auch in Kapitel 1, Vers 11, dass wir gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem ausharren und Langmut mit Freuden. Gott gibt uns Kraft, Gott gibt uns seinen Beistand. Er stärkt uns, damit wir ausharren auf dieser Erde. Und das ist der Trost, den Johannes selbst empfängt, den Johannes auch den Gemeinden weitergeben will. Und er sagt hier eigentlich kurz gesagt, liebe Gemeinde, jeder, der zu dem Königreich von Jesus Christus gehört, jeder, der gewaschen wurde und erlöst wurde durch das Blut des Lammes, wird auf dieser Erde Bedrängnis erfahren. Aber Jesus Christus hilft uns, in dieser Bedrängnis standhaft und geduldig auszuharren, bis er wiederkommt. Meine Frage an dich heute Abend ist, hast du schon oder erfährst du gerade Bedrängnis um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses von Jesus Christus willen? Denn das ist eigentlich ein Zeichen davon, dass du Christus wirklich nachfolgst und die Nachfolge ernst nimmst. Wenn Leute dich verachten, weil du anders bist, weil du dich halt nach der Bibel ausrichtest, weil du dein Leben nach dem Wort Gottes und nach dem Zeugnis von Jesus Christus ausrichtest. Wir erfahren hier keine Bedrängnis wie in Nordkorea, aber wir können andere Bedrängnis erfahren. Familienmitglieder, Arbeitskollegen, Nachbarn meiden den Kontakt mit uns oder belächeln uns, weil wir uns zu dem Wort Gottes und zum Zeugnis von Jesus Christus stellen. Aber wenn das der Fall ist, wenn wir Bedrängnis erfahren aufgrund unserer Treue zu Jesus Christus, dann kann jeder von uns mit Sicherheit bezeugen, haben wir des Öfteren den Beistand von Jesus Christus erfahren, seinen Trost erfahren, seine Nähe erfahren, seine Stärkung erfahren. Und genau das ist es, was Johannes erfahren hat. Er befindet sich auf dieser Insel unter schwierigsten Umständen. Und genau da begegnet ihm der auferstandene Jesus in einer Vision. Das ist das Zweite, was wir gemeinsam betrachten wollen. Die Gemeinschaft zwischen Johannes und Jesus in Vers 10. Johannes berichtet weiter und sagt, ich war an des Herrn Tag im Geist. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie die einer Posaune, die da sprach. Hier haben wir ein Bericht, hier berichtet Johannes den Gemeinden, hier berichtet Johannes uns, was passierte, wie er die Offenbarung von Jesus Christus bekommen hat. Und die erste Information, die wir bekommen haben, ist, ich war an des Herrn Tag im Geist. Eine Zeitangabe, an des Herrn Tag. Nun, was bedeutet es? Manche Ausleger verstehen dies so, dass Johannes hier praktisch in die Zukunft versetzt wurde, am Tag des Herrn, des großen Gerichtes Gottes. Aber diese Auslegung macht wenig Sinn, denn Johannes befand sich nicht am letzten Tag, sondern Johannes meint hier, ich war am Tag des Herrn. Das beschreibt eigentlich den Sonntag, den ersten Tag im Monat, dort, wo Jesus Christus auferstanden ist, das Osterfest, das wir feiern, der erste Tag in der Woche. Und dort versammelten sich auch die ersten Christen im ersten Jahrhundert, die ersten Gemeinden. Das können wir auch zum Beispiel nachlesen in Apostelgeschichte 20, Vers 7 oder 1. Korinther 16, Vers 2. Am ersten Tag der Woche versammelten sich die Christen, um zusammenzukommen, Gemeinschaft zu haben, zu singen, das Brot zu brechen und ihren Kyrios, ihren Herrn und Retter Jesus Christus anzubeten. Und an diesem Tag war ich im Geist, sagt Johannes. Was meint er damit, dass er im Geist war? Johannes war unter der Kontrolle des Heiligen Geistes und hat eine Vision von Gott bekommen. Johannes wurde nicht in einen ekstatischen oder in einen betäubten oder übernatürlichen Zustand hineinversetzt, wo er sich selber nicht mehr unter Kontrolle hatte, sondern Johannes war nüchtern und klar bei der Sache und wurde kontrolliert von dem Heiligen Geist und hat eine übernatürliche Vision bekommen. Er hat den Himmel geöffnet gesehen. Er hat Dinge in der übernatürlichen Welt gesehen, indem der Heilige Geist ihm die Augen geöffnet hat. Petrus erklärt uns in 2. Petrus 1, Vers 21, denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten getrieben vom Heiligen Geist. Getrieben vom Heiligen Geist. Das heißt, jeder Prophet aus dem Alten Testament, jeder Apostel oder neutestamentlicher Autor wurde unter der Leitung des Heiligen Geistes inspiriert, Gottes Wort aufzuschreiben. Sie waren nicht irgendwie abwesend, als sie von Gott den Auftrag bekommen haben, aufzuschreiben. Auch Johannes war nicht abwesend, sondern er war klar bei Verstand unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Ein Kommentator bringt es folgendermaßen auf den Punkt, er schreibt: Gott bringt den Geist des Menschen in direkten Kontakt mit der unsichtbaren und geistlichen Welt und mit den Dingen, die in Gottes eigenem Geist sind, jedoch auf eine Weise, die der endlichen und menschlichen Wahrnehmung angepasst ist. Das heißt, Gott, wenn wir die Dinge im Himmel sehen würden, wenn wir Christus sehen würden, dann würden wir wie Johannes am Ende zusammenbrechen. Aber wir würden gänzlich zerstört werden, wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen würden. Gott offenbart sich uns, Gott offenbart die Dinge der Zukunft seinen Knechten in so einer Art und Weise, dass der menschliche Körper es greifen kann. Dass der menschliche Körper nicht zu Schaden kommt. Gott ist gnädig und er weiß, dass wir Staub sind. Aber er will gleichzeitig Dinge seinen Knechten offenbaren, damit wir, die Gemeinde, wissen, was kommen soll. Und solche Begegnungen mit Jesus Christus, solche Begegnungen mit Gott, haben wir des Öfteren in der Bibel. Und diese Zeugnisse zeigen uns, dass es oftmals in Verbindung mit Gebet entstand, dass Gott sich offenbart hat. Lasst uns eine Stelle aufschlagen aus Apostelgeschichte 22. Hier wird uns berichtet, wie Paulus eine ähnliche Situation hatte wie Johannes hier auf Patmos. Apostelgeschichte 22, ab Vers 17. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet und ihn sah. Der zu mir sprach, eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Paulus ging ins Gebet. Er wollte Gemeinschaft pflegen mit Christus. Er wollte Gemeinschaft pflegen mit Gott. Und als er im Gebet war, kam eine Verzückung über ihn. In gewisser Weise der Heilige Geist. Und er öffnete ihm die Augen und er sah wen? Ihn, Jesus, der mit mir redet und er sandte mich. Das Gleiche finden wir auch bei Johannes. Oder eine andere Begebenheit von Petrus in Apostelgeschichte 10. Ich kenne die Geschichte, wo er auf das Dach steigt und auch dort in Verzückung geriet und eine Vision sah von unreinen Tieren und Gott ihm erklären wollte, dass auch die Heiden zum Heil erwählt sind. So lesen wir in Apostelgeschichte 10, Abvers 9. Am folgenden Tag aber, während jener reiste und sich der Stadt näherte, stieg Petrus um die sechste Stunde auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und wünschte zu essen. Während sie aber etwas zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Und er sah diese Vision. Verstehen wir? Wir dürfen hier nicht denken, wenn die Apostel oder die Propheten oder auch Johannes eine Vision bekam, dass er irgendetwas Übernatürliches gemacht hat, dass er gefastet hat und Gott gesucht hat und zeigt mir doch eine Offenbarung. Es waren oftmals Situationen, wo die Männer einfach die Nähe Gottes gesucht haben, wo sie einfach ihr Herz vor Gott ausschütten wollten und dann hat Gott ihnen eine Vision gegeben. Und wir können davon ausgehen, das ist nur eine Spekulation, liebe Geschwister, das finden wir nicht in der Schrift, aber wir können davon ausgehen, dass Johannes am Tag des Herrn, am Sonntag, dort, wo sich die Gemeinden versammelt haben, an sie gedacht hat. Und er dachte daran, wie sie sich jetzt versammeln und wie er damals mitten unter ihnen war und mit ihnen Gemeinschaft gehabt hat und wie er ihnen Gottes Wort gepredigt hat. Und er dachte an sie und er betete für sie, vielleicht sogar persönlich für die Gemeinden und für einzelne Geschwister. Und währenddem er betete und an sie dachte, kam der Heilige Geist über ihn und er hörte eine Stimme von Christus. Und wie wir später sehen werden, er hörte nicht nur eine Stimme, sondern er sah ihn auch. Ähnliches finden wir auch bei den Propheten im Alten Testament, vor allem in Hesekiel. Wir finden immer wieder diesen Begriff und ich war im Geist oder ich wurde im Geist versetzt an einen anderen Ort. Und das beschreibt uns einfach, dass Gott einen Blick in die geistliche, in die übernatürliche Welt gewährt durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. Wenn wir zurückgehen in die Offenbarung, beschreibt Johannes, was passierte, als er diese Vision hatte. Bevor er irgendetwas gesehen hat, lesen wir, und ich hörte eine Stimme wie die einer Posaune, die sprach. Zuerst, bevor er irgendetwas gesehen hat, bevor er eine Vision hatte, bevor Gott ihm etwas aufgedeckt hat, hörte er erstmal eine Stimme, und zwar wie die einer Posaune. Hier haben wir das erste Mal diese Beschreibung, wie etwas. Das bedeutet, es war nicht der Ton einer Posaune, sondern Johannes hat etwas gehört, was er noch nie zuvor gehört hat und was er versucht zu beschreiben mit dem Wort Posaune. Das werden wir öfters mal in der Offenbarung finden, dass Johannes versucht, etwas zu schreiben und sagt, ich sah etwas, das war wie. Und hier haben wir die erste Beschreibung davon. Und das Instrument einer Posaune hat in der ganzen Schrift immer wieder unterschiedliche Bedeutungen. Auch in der Offenbarung hat es unterschiedliche Bedeutungen. Unter anderem, auch im Alten Testament, war das Instrument einer Posaune auch im Krieg gängig. Wenn man zur Schlacht ausgezogen ist, dann blies man in die Trompete. Ein Trompetenschaller ging und das ganze Heer wusste, jetzt geht's in den Krieg. Und ähnlich finden wir auch die sieben Posaunen in der Offenbarung als Zeichen dessen, dass Gott sein Gericht sendet, dass Gott Krieg sendet. Also die Posaune ist ein Zeichen von Gericht und von Krieg in gewisser Weise. Aber die Posaune ist auch ein Instrument der Anbetung. In den Psalmen und in anderen Büchern sehen wir immer wieder, dass das Volk Gottes Gott anbetete durch Posaunenschall. Durch Posaunenschall. Und auch das Wiederkommen unseres Herrn Jesus Christus wird mit dem Schall einer Posaune einhergehen. Aber hier haben wir in gewisser Weise, das Reden Gottes wird beschrieben wie das Geräusch einer Posaune. Das heißt, es ist ein gewaltiges Geräusch, dass Gott jetzt zu Johannes redet. Das ist ein autoritatives Reden, es ist ein gewaltiges Reden. Ein Reden, das Johannes in Schock versetzte, das ihn aufmerksam zuhören ließ. Und eine ähnliche Situation erlebte das Volk Israel nach dem Auszug von Ägypten. Und hier wollen wir die Stelle gemeinsam aufschlagen aus 2. Mose, Kapitel 19. In Nachdem das Volk Israel 3 Monate nach ihrem Auszug aus Ägypten, stieg Mose auf einen Berg, um mit Gott zu reden. Gott sagte, komm zu mir auf einen Berg. Und dann sprach Gott mit Mose. Und das Volk stand von Ferne und schaute auf den Berg. Und sie sahen auf dem Berg Blitze und Donner und eine Wolke, was die Herrlichkeit Gottes beschreibt. Und dann lesen wir in 2. Mose 19, Vers 16. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde. Da waren Donner und Blitze und eine schwere Wolke auf dem Berg und ein sehr starker Posaunenschall. Und das ganze Volk, das im Lager war, zitterte. Und dann lesen wir in Vers 19, und der Posaunenschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer Stimme. Das heißt, Gott spricht und sein Reden ist so gewaltig wie ein Posaunenschall. Und dann lesen wir in Kapitel 20, Vers 18, das ganze Volk nahm die Donner und die Flammen und den Posaunenschall und den rauchenden Berg wahr und das Volk. Und als das Volk es wahrnahm, zitterten sie und standen von fern und sie sprachen zu Mose, rede du mit Gott. Das heißt, diese Stimme versetzte das Volk in Angst und Schrecken. Sie zitterten. Nicht nur die Erscheinung war so gewaltig und so herrlich, sondern auch das Reden Gottes. Und ein ähnliches Reden vernahm Johannes, als er alleine auf der Insel war. Furchteinflößend muss es gewesen sein für Johannes. Ich meine, das Volk Israel, sie sah wenigstens etwas, sie sah die Herrlichkeit Gottes und sie sah etwas und sie hörten gleichzeitig die Stimme Gottes. Johannes sah gar nichts. Er hörte nur die Stimme hinter sich und er musste zusammengezuckt sein und sich erschrocken haben. Und wir werden nächste Woche sehen und vielleicht jetzt noch einen kleinen Blick reinwerfen, was dann passierte. Johannes wollte sehen die Stimme, die mit ihm redete. Das heißt dann, Kapitel 1, Vers 12, und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und dann, wen sieht er? Den auferstandenen Christus. Und nachdem er Jesus gesehen hat, nachdem er ihn gehört hat und ihn gesehen hat, fiel er auf die Erde wie tot. Das war die Vision, die Offenbarung, die Johannes gehört und gesehen hat, zumindest hier in Kapitel 1. Es war gewaltig. Aber liebe Geschwister, wisst ihr, was ermutigend ist? Johannes hat nichts Übernatürliches gemacht. Wir gehen davon aus, dass Johannes einfach im Gebet war, dass er Gemeinschaft gepflegt hat mit Jesus und ihm Gott dann die Offenbarung gegeben hat. Und haben wir nicht die Ermutigung von unserem Herrn Jesus in Johannes 4, Vers 24. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten müssen, müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Oder Judas lehrt uns in Vers 20. Ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geist. Wenn wir mit Christus Gemeinschaft haben, haben wir durch den Heiligen Geist mit ihm Gemeinschaft. Und wisst ihr, ich bin davon überzeugt und ich denke, jeder von euch stimmt mir zu. Die Offenbarung Gottes ist abgeschlossen. Das Wort Gottes ist vollendet, vollkommen irrtumslos und genugsam für unser Leben hier auf dieser Erde. Wir brauchen nicht erwarten, solche Visionen zu haben und wir werden solche Visionen auch nicht haben. Aber in gewisser Weise, in einem kleinen Maß, können wir Ähnliches erfahren wie Johannes, wenn wir im Gebet für Geschwister einstehen und für sie beten und für sie ringen, wenn wir für Gemeinden beten, dann kann Gott uns Dinge aufs Herz legen für diese Geschwister und wir werden intensiver für sie beten und vielleicht sogar ein Wort des Trostes und der Ermutigung für die Geschwister haben oder aber auch ein Wort der Ermahnung. Wir glauben an einen Gott, der Geist ist. Wir glauben an etwas Übernatürliches. Und wir wollen nicht zu extrem in die charismatische Richtung gehen, liebe Geschwister. Wir müssen hier aufpassen. Aber wenn wir Gemeinschaft mit Gott, mit Christus haben, im Gebet, durch den Heiligen Geist, dann wirkt Gott übernatürlich in unserem Leben, in unserem Umfeld. Er bewegt Dinge. Und manchmal hören wir sogar Gottes Reden, wenn der Heilige Geist während dem Gebet uns sein Wort immer wieder aufzeigt und uns selbst vielleicht auch zeigt, wo wir Veränderung brauchen, wo wir Fehler haben, wo wir Korrektur brauchen, wo wir Ermutigung brauchen. Und das soll uns ermutigen, liebe Geschwister. im Gebet zu sein, Gemeinschaft mit Gott zu haben, im Geist zu sein, an des Herrn Tag und an jedem anderen Wochentag im Geist zu sein, ihn zu suchen im Gebet. Wir sehen also, Johannes erfuhr Drangsal, weil er Gott und Jesus Christus treu war. Und als er diese Drangsal erfuhr, begegnete Christus ihm durch den Heiligen Geist. Und er hatte Gemeinschaft mit Jesus. Und schließlich und abschließend sendet Jesus Johannes als Boten zu den 7 Gemeinden in Asien. Das ist der 3. Punkt, die Sendung von Johannes durch Jesus. Wir lesen dann, dass die Stimme, die er hörte, wie die einer Posaune, die sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Versammlungen. Und dann zitiert er die 7 Versammlungen. Was du siehst, das schreibe in ein Buch, in eine Schriftrolle zur damaligen Zeit. Das war der Auftrag, den Jesus Johannes gegeben hat. Was sah Johannes? Nun, dieses Wort, was du siehst, steht in einer Zeitform, die etwas beschreibt, was andauernd ist. Das heißt, was du jetzt siehst und was du jetzt im Laufe der Vision sehen wirst, all das schreibe in ein Buch. Und wir haben immer wieder inmitten von dem Buch der Offenbarung Zwischenrufe, Befehle von Jesus, wo es heißt, was du jetzt siehst, schreibe. Was du jetzt siehst, schreibe. Vor allen Dingen an die 7 Gemeinden, an die Johannes schreibt, heißt es immer wieder zu Beginn des Sendschreibens, dem Engel der Versammlung in Ephesus, schreibe. Und dann immer wieder der Befehl, schreibe, schreibe, schreibe. Mitten von der Offenbarung und auch am Ende von der Offenbarung kommt wieder der Befehl, schreibe. Alles, was Johannes sieht. Und das Erste, was Johannes sieht, schaut mal, Jesus sagt ihm hier, was du siehst, schreibe in ein Buch. In Vers 12 sagt Johannes dann, und ich wandte mich um die Stimme zu sehen. Ich wollte sehen, was ich schreiben soll. Und dann lesen wir, und als ich mich umgewandt hatte, sah ich 7 goldene Leuchter. Dann hat er gesehen, was er aufschreiben sollte. Und dann lesen wir Vers 17, und als ich ihn sah, fiel ich zu meinen Füßen nieder wie tot. Er konnte zuerst mal gar nicht aufschreiben, was er sah. Aufgrund der Herrlichkeit und der überwältigenden Größe von Jesus. Das ist das, was er als erstes sah und was er dann aufgeschrieben hat. Und dann sah er in Kapitel 2 und 3 die 7 Gemeinden. Und er schrieb auf, was er gesehen hat. Und ab Kapitel 4 sah er dann Gottes Gericht über diese Erde. Diese große Drangsal, die über diese Erde kommen soll. Dann lesen wir immer wieder, und ich sah, und nach diesem sah ich, und nach diesem sah ich. Und dann sah er, wie der Antichrist und der Teufel gerichtet wird und in den Feuersee geworfen wird. Und dann sah er, wie alle Toten lebendig werden. Und dann sah er, wie Jesus Christus einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und dann sah er, wie vom Himmel das neue Jerusalem auf diese Erde kam. Und dann sah er das Paradies und alle Erlösten in diesem Paradies. Und dann sah er, wie Gott, der Vater, jede Träne von den Augen seiner Kinder abwischen wird. Und all das, was er gesehen hat, sollte er aufschreiben für die Gemeinden, die in Bedrängnis sind, für dich und für mich. Wir brauchen Trost in dieser gefallenen Welt, in einem gefallenen Körper. Wir brauchen Trost. Und dieses Buch wurde geschrieben. Johannes sah etwas. Und es ist von großer Bedeutung, was er sah. Damit wir dadurch getröstet und gestärkt werden. Und er sendet es an die 7 Gemeinden. Und wieso gerade 7 und wieso gerade diese 7 Gemeinden? Historiker gehen davon aus, dass Johannes in diesen 7 Gemeinden gedient hat, dass er nach seinem Dienst in Jerusalem in die Gegend von Asien kam und dort diese 7 Gemeinden dann pastoral geweidet und geleitet hat nach Paulus seinem Abscheiden. Das heißt, er kannte diese Gemeinden, er hatte einen persönlichen Bezug zu diesen Gemeinden. Aber darüber hinaus hatten diese 7 Gemeinden auch einen wichtigen Bezug für den Handel. Denn Ephesus war die erste Stadt am Hafen, die von Händlern angestoßen wurde, um dann von Ephesus, dann in dieser Reihenfolge, wie Johannes diese Gemeinden nennt, von Ephesus nach Smyrna, dann nach Pergamus und nach Thyatira und Sardes und dann nach Philadelphia und nach Laodicea zu reisen. Das waren waren zentrale Ortschaften, zentrale Städte in Asien für die Händler. Das heißt, hier war eine große Gewissheit da, dass das Wort Gottes, die Offenbarung, die Johannes an diese Gemeinden senden wird, sich verbreiten wird, und zwar in Windeseile. Das heißt, Gott ist souverän in seinem Wirken. Gott kennt die Orte. Gott wusste, dass wenn wir diese 7 Gemeinden anschreiben werden, dann wird sich die Offenbarung verbreiten und die Christen in aller Welt werden getröstet werden. Wir sehen hier Gottes gute Hand in all dem, nicht wahr? Gottes gute Hand. Und dies tat Johannes. Und durch Gottes Bewahrung und Gottes Vorsehung haben wir alle heute dieses Buch, das Johannes aufgeschrieben hat. Wir haben alles in der Hand, was er gesehen hat. Und auch wir haben diese Offenbarung bekommen, um getröstet zu werden und um andere zu trösten und zu warnen über die Dinge, die da kommen werden. Denn die Zeit ist nahe. Ich denke, es war ein ermutigender Einblick in die Situation, in der Johannes sich befunden hat, nicht wahr, als er auf der Insel Patmos war, während einer Gefangenschaft, während seiner Drangsal, weil er Christus treu gewesen ist und wie Christus ihm begegnet ist, wie er ihm Trost gespendet hat, wie er ihm die Dinge, die da kommen werden, gezeigt hat. Und Johannes wurde getröstet, denn er sah, dass das Wort Gottes nicht auf den Boden fallen wird. Alles, was im Alten Testament prophezeit wurde, sieht er in der Offenbarung in Erfüllung gehen. Dass Gott sein Volk Israel wieder sammeln wird und dass Gott ein Überrest des Volkes Israel retten wird und dass Jesus Christus auf diese Erde kommen wird, um sein Königreich aufzubauen. Er sieht den Triumph des Lammes und er wurde getröstet und er wollte die Gemeinden dadurch auch trösten. Und er sandte die Offenbarung zu den Gemeinden. Und du und ich halten dieses Buch heute in der Hand, um getröstet zu werden, um zu wissen, was da kommen wird und um zu wissen, dass die Verheißung Gottes wahr ist und sicher steht. Und ich möchte abschließen mit einem Vers aus Offenbarung Kapitel 20 und dann noch Raum für Fragen zu geben. Entschuldigung, Offenbarung Kapitel 22, Vers 8. Und ich wiederum, Johannes, ich, Demütiger, ich bin überwältigt von dem, was ich gesehen habe. Ich, Johannes, bin der diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigt. Und er spricht zu mir, sieh zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht. Und der deiner Brüder, der Propheten und derer, die Worte dieses Buches bewahren, bete Gott an. Johannes bezeugt hier nochmal, ich bin die Person, die all das gesehen hat, was sich hier aufgeschrieben hat und was ich gehört habe. Es ist ebenso interessant im Buch der Offenbarung, es heißt immer wieder, und ich hörte und ich sah. Ich hörte und ich sah. Also hören und sehen geht einher in der Offenbarung. Und er bezeugt hier nochmals abschließend, alles, was ich gesehen habe, ist wahr. Und darauf können wir hoffen und vertrauen. Und das macht uns Mut und Zuversicht, dass wir wissen, unser Herr Jesus kommt bald. Er wird sein Reich aufbauen und wir werden mit ihm herrschen in alle Ewigkeit. Amen.